Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tietiet. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute. Und unseren Podcast rund um Frauen und Mädchen könnt ihr regelmäßig auf allen gängigen Plattformen hören.
Ja, und heute haben wir einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue und ich glaube Ute auch. Wir haben nämlich Debbie Stoll zu Gast und das haben wir schon vor Monaten terminiert. Also die Vorfreude ist gewachsen, Debbie. Wir haben dich auf der District-Konferenz in Osnabrück zum Thema Peace and Democracy gehört. Und du hast uns sehr beeindruckt mit deiner Kindheit in Südafrika während der Apartheid. Du machst viele, viele tolle Sachen, unter anderem Demokratie-Workshops. Du bist promovierte Literaturwissenschaftlerin, zertifizierte Coachin. Also wir werden sicherlich ein sehr interessantes Gespräch haben. Debbie, herzlich willkommen.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich so sehr, mit euch über das Thema zu sprechen, weil es mir wirklich sehr am Herzen liegt.
Ja, Debbie, ich habe wirklich deinen Vortrag in Osnabrück noch in so guter Erinnerung, weil er mich persönlich sehr berührt hat. Du hast erzählt über deine Kindheit in Südafrika. Wir müssen vielleicht noch mal erzählen, du bist 2002 nach Deutschland gekommen und bist davor in Südafrika aufgewachsen. Und ich finde das insofern so bedeutsam, weil du im Apartheid-Regime aufgewachsen bist. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, die drehte sich um deine Nanny. Ich kriege sie nicht mehr genau zusammen, aber ich glaube, du kannst sie bestimmt noch mal erzählen. Lass uns damit doch mal starten. Wie war das, eine Kindheit in Südafrika zu erleben?
Ja, und Susanne, genauer gesagt, die Kindheit in Apartheid Südafrika, weil das, wir haben jetzt natürlich eine neue Südafrika, die seit 94 eine Demokratie ist. Und meine Kindheit war geprägt von Erfahrungen der Rassentrennung. Und ich sage immer, ich hatte 6 Mütter, meine eigene biologische Mama und 5 Frauen, die mich nach und nach großgezogen haben, weil sie im Apartheid Südafrika sehr wenig Möglichkeiten hatten für andere Jobs, als um als Putzfrauen und Kindermädchen zu arbeiten. Alle 5 dieser Frauen wurden damals im Rahmen des Apartheid-Systems als schwarz eingestuft. Man muss sich vorstellen, das System hat 4 Kategorien an Menschen geschafft. Sogenannte Weißen, sogenannte Farbigen, sogenannte Orientale und sogenannte Schwarzen. Und ich hatte 5 schwarze Mütter neben meiner eigenen Mama, mit denen ich ganz enge Beziehungen aufgebaut habe, trotz dieses brutal rassistischen Systems.
Zu dieser Kategorisierung, das finde ich schon an sich so spannend. Und ich habe mir was gemerkt, das ist inzwischen ein halbes Jahr her, aber du hast gesagt, wie man unterscheiden konnte. Und ich erinnere mich, dass du irgendwie etwas gesagt hast, ein Stift bleibt in den Haaren hängen oder sowas. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen.
Genau, also es gab die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel als farbig, sogenannte farbige Person eingestuft würde, dass man sich als weiß einstufen lassen konnte, weil das bedeutet hat, dass man mehr Rechten und Möglichkeiten im Land hatte. Und es gab das sogenannte Bleistift-Test. Das heißt, man hat Personen einen Bleistift im Haar gesteckt und sie mussten den Kopf nach vorne beugen. Und wenn dieser Bleistift rausgefallen ist, hatte man eine Chance gehabt, gemeinsam mit anderen Faktoren, die dann betrachtet würden, aber um dann als weiß eingestuft zu werden. Und es ist tatsächlich in Familien passiert, dass manche Mitglieder als weiß eingestuft würden und manche als farbig. Und das hat auch in einem Fall, wovon wir wissen in Südafrika, zum Selbstmord eines Jungens geführt, weil er der Einzige war, der als farbig eingestuft war unter seine Geschwister. Das System war verrückt.
Aber das finde ich so interessant, ne? Das ist wirklich eine Anekdote oder eine Begebenheit, die du vor einem halben Jahr erzählt hast. Aber ich fand sie so unfassbar, dass ich sie mir offensichtlich gemerkt habe. Und etwas Zweites, was ich mir gemerkt habe, vielleicht kannst du über diese sechs Mütter noch so ein bisschen erzählen. Denn bei mir ist so hängen geblieben, dass du so einen sehr warmherzigen Kontakt mit ihnen hattest. Und ich glaube, ich weiß nicht, du kannst mich korrigieren, aber als Kind auch gar nicht verstehen konntest, warum müssen sie in bestimmten Räumen schlafen und dürfen nicht da schlafen, wo du schlafen darfst und so etwas. Also Kinder, die mit einer ganz anderen Haltung daran gehen. Vielleicht magst du das nochmal erzählen.
Sehr gerne. Ich würde sehr gerne zwei Geschichten erzählen. Und die erste Geschichte ist mit Selina geschehen. Selina war die erste Frau, die auf mich aufgepasst hat. Und ich habe sie über alles geliebt. Selina war ein Ndebele, das ist eine Gruppe in Südafrika, die manchmal traditionelle Kleidung tragen, und das bedeutet, dass sie so perlbestückte Ringe um ihre Hals und um ihre Beine getragen haben. Und als Mädchen fand ich diesen Körperschmuck fantastisch. Und Selina musste in einem Zimmer auf unserem Grundstück schlafen. Sie durfte überhaupt nicht bei uns im Haus schlafen. Und sie mussten abends zwischen 9 und bis morgens um 6 durfte sie überhaupt nicht auf die Straße gehen. Das heißt, sie durfte nur draußen sein, von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, die Arbeitszeit sozusagen. Und der Rest der Zeit musste sie weg sein. Man wollte im Apartheid-System keine schwarze Personen in weiße Gegenden auf die Straße haben abends. Und Selinas Zimmer war mein Safe Space, so wird man es heute nennen. Mhm. Meine eigene Mama war sehr streng. Das ist nicht ungewöhnlich in autoritären Systemen, dass Kinder sehr streng mit einer relativ harten Disziplin großgezogen werden. Und ich habe mich manchmal in Selinas Zimmer versteckt. Und ihr Bett war sehr hoch gestellt, weil Selina hat an die Tokoloshe geglaubt. Und die Tokoloshe ist ein kleines Männlein, der nachts kommt und ihr die Seele aus dem Leib stiehlt. Und damit das nicht passiert, muss man sein Bett sehr hochstellen. Und Selinas Bett war auf Farbeimer, die mit Sand gefüllt war, gestellt. Und ich habe dann häufig, wenn meine biologische Mama sehr streng war, bin ich nach Selinas Zimmer gerannt, habe einen Stuhl genommen und die Stuhl ans Bett gezogen und bin dann auf diesem Stuhl geklettert und dann aufs Bett. Und da habe ich als Kind so diese Vorstellung gehabt, weder meine Mutter noch die Tokoloshe findet mich in Selinas wunderbaren Zimmer. Und als Kind habe ich diese politische Geschehnisse eigentlich, ich habe nicht darüber nachgedacht als Kind. Ich wusste nur, es ist nicht gerne gesehen, dass ich Selina einen Kuss geben oder sie umarmt, dass das nicht gerne gesehen ist, aber ich kann nicht sagen, dass ich als Kind das wirklich durchdrungen habe. Mhm. Aber, und jetzt kommen wir zum zweiten Geschichte, als ich dann 15 war, also in die Adoleszenz war, habe ich dieses System endlich verstanden und verstanden, was hier los war. Und in dieser Zeit arbeitete eine Frau bei uns, die mich geprägt hat wie kaum jemanden in meinem Leben. Und Emma war eine alleinerziehende Mutter von 4 Kindern. Sie wollte nicht bei uns auf dem Grundstück wohnen. Sie wollte sich selbst um ihre Kinder kümmern. Und das hat bedeutet, dass Emma jeden Tag um 5 Uhr morgens den Bus nehmen musste, um 8 Uhr morgens bei uns zu Hause zu sein. Und dass sie mittags wieder den Bus um 4 genommen hat, um abends um 7 bei ihren Kindern zu sein.
Krass.
Mhm. Und sie war ein unglaublich würdevolle, stille, in sich zurückgezogene Frau, die eine Wahnsinnskraft ausgestrahlt hat. Und in den Apartheidsjahren war es so, bei vielen Menschen zu Hause, dass die sogenannte schwarze Mitarbeiter oder Arbeiter und Arbeiterinnen nicht aus dem Geschirr der weißen Leute essen und trinken dürften. Mhm. Und das war auch bei uns zu Hause so. Das heißt, Emma hat ihre eigene Teller und ihre eigene Becher gehabt und das stand unter die Waschbecken, getrennt von unserem Geschirr. Und ich kam zurück von der Schule und ich war, wie gesagt, politisch bewegt und ich wollte gerne so meine politische Haltung zum Ausdruck bringen. Und ich habe immer dann Kaffee und ein Brötchen gemacht, aber ich habe es nicht in ihr Teller gemacht und auch nicht in ihr Becher. Ich habe eine von unseren Teller und Becher genommen. Mhm. Und ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich habe immer diese Kaffee und das Brötchen genommen und sie hat mich angeschaut. Sie ist zurück in die Küche und sie hat dann das Brötchen auf ihre eigene Teller gelegt, mhm, und auch die Kaffee rübergegossen in ihre eigene Tasse und gesagt, ich verstehe, was du machen möchtest. Aber mir wird jede Entscheidung abgenommen. Bitte überlass diese Entscheidung mir. Und das werde ich in bis heute Gänsehaut, wenn ich diese Geschichte erzähle. Das hat mich unheimlich geprägt, etwas über Freiheit und Würde und Selbstbestimmung zu verstehen. Mhm. Ja.
Das ist tatsächlich die Geschichte, die ich meinte und auch die, also du siehst, du warst da wirksam, ne? Ich habe es mir über all die Monate gemerkt und es hat sich mir sehr eingeprägt und ich finde das interessant, dass diese Erlebnisse, wovon wir ja jetzt nur 2, 3 erzählt haben, dass die dich bis heute offensichtlich auch so prägen, ne? Denn ich habe oder wir haben gelesen, dass du in Schulen Demokratie-Workshops anbietest, dass Demokratie, und ich finde vor dem, was du gerade erzählt hast, das ist dir ein großes Herzensanliegen. Und bevor wir darüber sprechen, vielleicht noch, du bist Coach, du hilfst in Unternehmen, eben auch zum Beispiel Fremdsprache am Arbeitsplatz zu vermitteln. Und ich fand das interessant, dass ich auch über dich gelesen habe, dass du schon mit 4 Jahren deinen Puppen Fremdsprachen beibringen wolltest, mit mehr oder minder Erfolg oder so. Ne? Also da ist offensichtlich, sind die Wurzeln schon früh gelegt. Aber ich glaube, für uns ist jetzt mal dieses Thema Demokratie, gerade weil es einfach gut auch nochmal in Folge der Distriktkonferenz passt. Da war ja so eine Kernerkenntnis, der Einsatz für Demokratie ist so, so wichtig und letztendlich ist auch der Einsatz für Frauenrechte ist ein Einsatz für Demokratie. Vielleicht magst du den Ball einfach mal aufnehmen, dieses Demokratie-Thema.
Absolut. Und für mich, bevor Demokratie ein politisches System ist, ist Demokratie eine Lebenshaltung.
Ja.
Und das ist eine Haltung mir selbst und anderen Menschen gegenüber. Und das ist eine Haltung, in der ich wahrlich Gleichheit leben und wahrlich Menschenwürde schützen und feiern. Und dazu passen dann natürlich Frauenrechte und die Tatsache, dass Mädchen und Frauen würdevolle, sichere Leben führen sollen können, wo sie sich auch entfalten können. Mhm. Im Rahmen von Zonta ist das Frauenthema mir sehr, sehr wichtig, weil wir haben da noch einen großen Weg vor uns in der Welt. Und gleichzeitig im Rahmen des Demokratie-Themas geht es mir um die Menschenwürde von allen Menschen, unabhängig davon, zu welcher Gruppe sie gehören. Und es ist mir so wichtig, weil ich gesehen habe, was ein System mit Menschen macht, das nicht die Menschenwürde respektieren. Es macht etwas mit den Opfern und es macht etwas mit den Tätern. Und deshalb setze ich mich ein für eine andere Art Leben.
Wenn ich da noch mal einhaken darf, ich meine, wenn wir jetzt noch mal das Beispiel mit Emma nehmen, dann hast du ja als Heranwachsende in diesem kleinen Rahmen versucht, dieses System zu durchbrechen und zu sagen, ich gebe Emma meine Tasse, meinen Teller, was ja schon fast was Biblisches hat. Und trotzdem war das nicht möglich, das System zu durchbrechen. Mich interessiert, wie... wenn du in Schulen gehst, wie erlebst du junge Menschen, wie sie auf dieses Thema gucken und wie können sie diese Haltung, von der du sprichst, Demokratie als eine Haltung, wie können sie die erlernen?
Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich aus einem Workshop in eine Schule, wo ich unterwegs bin, gehe, denke ich, ich habe sehr viel Hoffnung für Deutschland. Und die Frage ist nicht, wie man die SchülerInnen etwas über Demokratie beibringen kann. Die Frage ist, wie wir von den SchülerInnen lernen können, wie man Demokratie lebt. Also ich erlebe die junge Generation, auf jeden Fall die Personen, die zu den Workshops kommen. Und das ist mir sehr wichtig, an diesem Punkt zu erwähnen. Die Workshops basieren absolut auf Freiwilligkeit. Das heißt, diese Workshops sind in ihrem Gesamtkonzept demokratisch. Sie werden kein SchülerInnen aufgebordet. Und aus diesem Grund habe ich natürlich fast immer Personen, die sehr demokratieinteressiert sind. Und was ich von jungen Menschen lerne, ist eine absolut unbegrenzte Akzeptanz von Menschen, unabhängig von welchen Vorurteilen es da draußen geben könnte. Und wie sie sich auch füreinander in die Workshops einsetzen, weil wir in die Workshops geht es um, das geht um über das Erleben demokratischer Prinzipien, aber auch antidemokratische Prinzipien zu erfahren. Und vor allem in den Übungen, wo wir die antidemokratischen Prinzipien leben, bin ich immer tief beeindruckt davon, wie SchülerInnen dann füreinander eintreten und sagen, so nicht. Und auf einen Punkt gebracht, die Frage, Susanne, wie können wir es junge Leute beibringen? Ich glaube da absolut an das Erleben. Aber wenn wir das erleben, was es heißt, demokratisch unterwegs zu sein oder was es heißt, undemokratisch unterwegs zu sein, sagt unser Instinkt uns, welche Form lebensbejahend ist und welche Form nicht.
Ich würde da mal ganz gern kurz einhaken, weil du sprichst da eigentlich von einer Demokratiekompetenz. Genau. Kannst du die, also gibt es für dich so Punkte, wo du sagst, das ist für mich ganz klar, das beinhaltet Demokratiekompetenz, also das gibt's da so ein paar Schlagwörter, die du sagen kannst, das muss da sein, außer jetzt Respekt zum Beispiel oder ich glaube auch Zuhören ist, glaube ich, auch ganz wichtig, also auch zuhören können.
Ja, ich würde es auf drei Aspekte runterbrechen. Und die erste ist eine psychologische Haltung oder geistig-emotionale Haltung, die ich verbundene Autonomie nenne. Und verbundene Autonomie bedeutet, ich kenne meine eigenen Bedürfnisse und ich respektiere sie. Und ich kenne aber auch meine eigenen Ressourcen, das, was in mir liegt und das, was mir außerhalb mir zur Verfügung stehen. Und ich bin in der Lage, meine Bedürfnisse über meine Ressourcen zu bedienen. Das ist die Autonomie-Part. Die verbundene Autonomie-Part oder die verbundene Part ist, ich verstehe, dass es anderen Menschen genauso geht. Die haben Bedürfnisse und die haben einen Anspruch auf Ressourcen. Und das ist für mich die erste Säule, zu verstehen, was uns lebendig macht, was uns als Menschen im Grunde im Leben vorantreiben, sind unsere Bedürfnisse und unsere Fähigkeiten, sie zu bedienen. Und in einer Demokratie versuchen wir, Menschen die großmögliche Entfaltungspotenzial zu geben und die Ressourcen so fair wie möglich zu verteilen. Also das ist die erste Konzept. Die zweite Konzept ist mehr auf die praktische Ebene. Ich muss verstehen, wie ich Demokratie im Alltag durch Handlungen gestalten. Zum Beispiel Vereinsmitgliedschaft. Das ist eine typische Form von demokratisches Tun. Oder dass ich mich über ernstzunehmende Medien informiere, über die politischen Entwicklungen im Land, oder dass ich wählen gehe und so weiter. Also das heißt, die Möglichkeiten der Partizipation, die uns zur Verfügung stehen, und ein Wertschätzung dieser Möglichkeiten, dass wir die auch benutzen und verstehen, eine Demokratie ist nicht gegeben. Wir müssen es jeden Tag erarbeiten. Genau, und der dritte Aspekt ist, Demokratie funktioniert nicht ohne respektvolle Kommunikation. In Demokratie ist Gewalt keine Handlungsoption. Das heißt, ich kann meine Willen nur durchsetzen, dadurch, dass ich in respektvollen Dialog mit anderen gehe. Und das sind die drei Hauptaspekte dieser Workshops, die wir mit den SchülerInnen oder die ich mit den SchülerInnen einüben, sozusagen. Und mit denen gemeinsam entdecken. Die haben immer die tollsten Ideen, was man noch machen kann, um diese drei Kompetenzen, diese drei Aspekte Leben zu verleihen in einer Demokratie.
Ich finde das sehr, sehr anfassbar und sehr, sehr griffig, wie du das erzählt hast. Und ich glaube, du hast in Osnabrück auch noch so ein paar Grundregeln formuliert, die mir auch gefallen haben. Eine war, glaube ich, so etwas wie beobachten, aber nicht urteilen. Vielleicht können wir da auch noch mal, ne, dass man das noch so ein bisschen praktischer noch mal sagt, was so deine Gedanken dazu sind.
Wenn ich jetzt diesen Punkt beobachten und nicht etwas beurteilen nehmen sollte, das passt zu dieser erste Säule der verbundenen Autonomie. Menschen lernen in ihrem sozialen Umfeld ihre Bedürfnisse auf eine bestimmte Art und Weise zu bedienen. Und es kann sein, dass die Art und Weise, auf die eine Person es macht, für mich nicht angenehm ist. Dass ich es problematisch finde. Und mit diesem Beobachten und nicht Beurteilen ist damit gemeint, dass ich verstehe, dahinter steckt ein System, das zutiefst menschlich ist. Auch wenn ich die Art und Weise, wie jemand sein Bedürfnis bedient, nicht toll finde. Ich gebe ein Beispiel. Wir alle haben ein Bedürfnis an Freude und Spaß im Leben. Es gehört zu Menschen dazu. Manche Leute erfüllen diese Bedürfnis darüber, dass sie extrem laute Musik hören. Ich gehöre nicht zu dieser Gruppe. Ich gehöre zu einer Gruppe, die gerne Stille um mich herum haben, um da innerliche Freude zu erleben. Aber ich kann in dem Moment, wo jemand Musik extrem laut spielt, kann ich Abstand nehmen und sagen, Moment mal, dieser Mensch möchte mich nicht ärgern oder plagen, das ist nur seine Art und Weise, Freude zu erleben. Und vielleicht finden wir durch respektvolle Dialog eine Möglichkeit miteinander.
Aber ich glaube, da hast du was ganz Wichtiges gesagt. Und wenn jeder sich mal selber überprüft, ne, wie schnell wir dabei sind, Dinge zu beurteilen, die anders sind als das, wie wir es selber sehen. Und wenn alleine man darauf verzichtet oder sich dabei erwischt, zu sagen, Moment, jetzt bin ich sofort im Urteil und vielleicht nehme ich es erstmal nur so wahr, dass die laute Musik auch berechtigt sein kann, nur vielleicht nicht für mich.
Genau, genau.
Ich habe noch zu deiner dritten Säule habe ich noch mal eine Frage, und zwar mit der respektvollen Kommunikation. Die Streitkultur hat sich ja extrem verändert. Also ein oder Diskussionskultur, sagen wir es mal so, die Diskussion. Also mit jemandem in Diskussion zu gehen, scheint heutzutage ja doch sehr viel schwieriger zu sein, weil andere Meinungen, also so nehme ich das jedenfalls wahr, nicht, also man kann andere Meinungen schlecht stehen lassen, es wird sehr schnell verurteilt, aber dann auch noch, was ich noch viel schlimmer finde, durch Social Media oder anderen oder andere Medien, ja auch, ja, ich weiß, ich früher hätte man das Schlammschlacht genannt. Also das ist schon, es ist so despektierlich und so grenzüberschreitend geworden. Wie gehen denn die jungen Menschen damit um, wenn du das ansprichst? Ist denen das auch, also nehmen die das auch so wahr oder kennen sie diese Diskussionskultur, die wir vielleicht oder Streitkultur, die wir noch gelernt haben? Ist das irgendwie kein Thema? Ist das für die normal? Das finde ich sehr schwierig.
Ute, jetzt sprichst du etwas an, was mich sehr belastet, ehrlich gesagt. In jedem Workshop frage ich die SchülerInnen, mir Beispiele zu geben von Erfahrungen, wo sie antidemokratisches Verhalten erlebt haben. 90% der Zeit kommen diese Berichte aus Social Media. Das kommen aus Erfahrungen auf digitale Plattformen oder in Chatgruppen miteinander. Das heißt, was ich in den Schulen erlebe, ist, dass die meisten jungen Leute mir sagen, das ist noch schlimmer als ein Schlammschlacht. Mhm. Und ich würde das auch absolut auf die Social Media abschieben sozusagen und zu sagen, das ist die Ursache. Das ist in Social Media. Was passiert in Social Media? Susanne hat vorher gesprochen über Beobachten und nicht Urteilen. In Social Media haben ich reflexartig Daumen hoch, Daumen runter. Mhm. Das heißt, reflexartig werde ich dazu eingeladen, in eine verurteilende Position zu gehen. Und ein Urteil auszusprechen über ganz komplexe Themen in einem sehr begrenzten Kommunikationsrahmen, wo wir nicht in Interaktion gehen und auch nicht einander sehen können. Mhm. Und das heißt, diese Polarisierung findet in Social Media statt, wird zu einer Normalität und die Algorithmen sind so geschrieben, dass die Reaktionen, die ich sag mal, polarisierend sind, die werden hochgedrückt und die deeskalierende Reaktionen werden unterdrückt. Das heißt, durch Social Media lernen wir eine Kommunikationskultur, die ganz, ganz weit weg ist von dem, was wir brauchen für friedliche Gesellschaften.
Und vielleicht auch, wenn man das jetzt nochmal reflektiert, in Social Media ist alles kurz und knapp, ein Statement, nicht genau ausführen, warum komme ich dazu, erklären, überzeugen, so etwas, sondern es sind Statements und die finde ich entweder gut oder schlecht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was du da gesagt hast. Das lädt gerade dazu ein, zu urteilen oder zu verurteilen.
Absolut. Und was die jungen Leute aber machen, weil ich spreche mit denen dann über ihren Umgang. Und ich muss sagen, ich finde, dass sie sehr häufig sehr gesunde Strategien haben, damit umzugehen. Zum Beispiel zu sagen, ich weiß, das ist Social Media und ich nehme das gar nicht mehr ernst. Oder dass sie ein unheimlich gutes Verständnis von Mobbing hat und davon, wie man sich zu verhalten hat in Mobbingfällen. Nicht nur, wenn man selbst gemobbt wird, aber auch, wenn andere Personen gemobbt wird. Also das heißt, manchmal habe ich das Gefühl, dass die jungen Leute, mit denen ich arbeite, resilienter sind im Umgang mit diesen Schlammschlachten, weil sie es nicht so ernst nehmen. Also, ja, das ist Social Media, das muss man nicht ernst nehmen.
Ich finde das sehr erfrischend, Debbie, dass du diese Haltung hast. Ich mache mir gar keine Sorgen um die junge Generation. Das hört man ganz oft anders und das finde ich ganz, ganz positiv. Und vielleicht zum Ende würde ich noch gerne einen Satz zitieren, der mir auch aus deinem Vortrag in Erinnerung geblieben ist, nämlich so, Follow your inner star und your conviction, also zu sagen, Mensch, ich bleibe bei meinen Überzeugungen und meinen Werten. Vielleicht magst du dazu als Schlusswort noch ein bisschen was sagen zu diesem sehr, sehr motivierenden und positiven Thema.
Sehr, sehr gerne, danke. Wir leben in einer Welt, die auf dem Kopf steht. Also die Welt ist für mich so durcheinander, wie ich es noch nie in meine fast 53 Jahre auf dieser Erde erlebt habe. Und in so einer Zeit brauchen wir eine Orientierung. Wir brauchen, wie wilder es da draußen ist, wie wichtiger ist das, einen inneren Kompass zu haben. Und ich finde, dass jeder Mensch für sich diesen Kompass suchen darf, vielleicht sogar suchen muss, um in diese wilde Welt zurechtzukommen und geführt zu werden.
Oh, wie schön.
Schönes Schlusswort, Debbie. Ja. Also wir suchen nach unserem Star und unserer Überzeugung. Und vielleicht konnten wir mit unserem kleinen Gespräch heute einen kleinen Beitrag zu mehr Miteinander, mehr Demokratie vielleicht auch leisten. Das wäre schön.
Danke sehr nochmal für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.